werden. Wir hatten ja schon mit Apostelgeschichte begonnen und werden jetzt mit dem zweiten Petrusbrief noch anfangen, parallel zur Apostelgeschichte. Und so werden wir viele neue Sachen miterleben. Wirklich ein spannendes Buch mit sehr vielen tollen Themen. Und heute werden wir in dieser Predigt einen Überblick über dieses Buch bekommen, werden uns anschauen, um was es alles geht, was alles gesagt wurde, was die Hauptthemen von diesem Buch sind. Ich möchte doch mit einer Frage beginnen und das hat auch mit natürlich mit diesem Buch zu tun. Und diese Frage ist folgende. Wenn du wüsstest, dass du nächste Woche sterben müsstest, was würdest du den Leuten um dich herum sagen, die du lieb hast? Was würdest du vielleicht deiner Gemeinde noch sagen? Was würdest du sie wissen lassen wollen? Und ich hatte mir das schon ein paar Mal selber überlegt und ich hatte mir überlegt, naja, vielleicht, wenn ich das wüsste, würde ich vielleicht ein paar Videos machen für meine Kinder, für jeden einzelnen von denen eins und einen Brief schreiben, vielleicht an die Gemeinde oder die Leute, die ich kennen würde. Aber die Frage wäre trotzdem dann, was wäre dann der Inhalt dieser letzten Worte? Dann würde sich vielleicht überlegen, die Sachen zu sagen, die man vielleicht noch nicht so richtig gesagt hatte. Das wäre sicherlich ein Teil davon. Aber am meisten wäre es wahrscheinlich Dinge, von denen du weißt, die zeitlos und unglaublich wichtig für den Rest des Lebens dieser Menschen sind. Das würdest du definitiv da hineinschreiben. Du würdest keinen Roman und kein fettes Buch schreiben, sondern du würdest genau die Dinge schreiben in einer kurzen, präzisen Art und Weise, sodass die Menschen, die das lesen werden und hören werden, dass sie wissen, was richtig ist und was wichtig ist im Leben. In 2019 habe ich eine Geschichte von einem Pastor und Seelsorger mitbekommen, den ich auch öfter schon gelesen hatte. Der hieß David Paulissen oder Paulissen. Und er ging in diesem Jahr zum Herrn nach Hause. Er ist an Krebs gestorben. Und ich hatte seine letzte Rede, die er vor seinen Studenten noch gehalten hat, die hatte ich mir angehört. Es war wirklich bewegend zu sehen, wie klar und hoffnungsvoll dieser Mann, der dort stand, mit großen Schmerzen, immer noch auf Jesus zeigte. In seinem letzten Brief an seine Mitarbeiter bei dieser Seelsorgeorganisation, bei der er arbeitete, hat er Folgendes geschrieben und einer seiner Mitarbeiter schrieb darüber, über diesen letzten Brief. Und er schrieb über diesen letzten Brief und sagt, selbst in diesem Abschiedsbrief diente er uns, ermutigte uns, rief uns zu Christus und wies auf das Kreuz hin. Das war es, was David tat und wer er war. Ohne Übertreibung kann ich sagen, dass ich aus jeder Begegnung mit David mit dem Wunsch hervorging, Gott besser zu kennen und die Menschen besser zu lieben. Das ist beeindruckend. So eine Geschichte hinter sich zu lassen und so ein Zeugnis zu sein für die Menschen um sich herum, so ein Vermächtnis zu lassen. Diesen Brief, den wir aber vor uns haben und den wir uns anschauen werden, der ist noch ein besseres Vermächtnis als das von David Paulissen. Und es ist ein Vermächtnis, weil der Autor dieses Briefes direkt nach dem Schreiben dieses Briefes auch zum Herrn nach Hause berufen wurde. In Kapitel 1, Vers 14, hört mal noch kurz zu, oder ihr könnt es auch aufschlagen, wenn ihr schon dort seid, im zweiten Petrusbrief schreibt der Autor Folgendes. Er sagt, ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde. Das ist ein Euphemismus für den Tod. So wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Also wir haben es hier auch mit einer Art von Abschiedsbrief zu tun, wo dieser Apostel an die Menschen, an die er schreibt, die Dinge schreibt, die für ihn an diesem letzten Male noch unglaublich wichtig sind. Und die werden wir uns anschauen in einer einheitlichen Aussage heute. Wir werden etwas über den Autor, über die Empfänger kennenlernen, über die Umstände, die dazu geführt haben, dass er diesen Brief geschrieben hat. Und wir werden uns diese Dinge anschauen, nicht in der Reihenfolge, in der sie im Brief zu finden sind. Ich werde die Reihenfolge ein bisschen abändern, nur um klar zu machen, um was es eigentlich am Ende da wirklich geht. Und der Titel dieser Serie, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist Unvergängliche Erinnerungen in einer vergänglichen Welt. Unvergängliche Erinnerungen in einer vergänglichen Welt. Und das ist, was wir hier in diesem Brief finden werden. Petrus erinnert hier erinnert seine Empfänger an all die Sachen, die unglaublich wichtig sind, um in einer Welt bestehen zu können, die vergänglich und gefährlich ist. Lass uns also erstmal mit der Ausgangslage beginnen. Wer ist der Autor? Ich habe es jetzt schon gesagt und wir können es natürlich am Titel auch schon erkennen. Es gibt ein bisschen Debatten darüber, aber letztlich ist es doch eigentlich relativ klar. Schaut euch mal Vers 1 an von 2. Petrus. 2. Petrus 1, Vers 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Also der Autor, der hier schreibt, entweder selber oder durch jemanden anderen, identifiziert sich als Simon Petrus. Das ist nun derselbe Simon Petrus, den wir schon gekannt haben in der vorherigen Serie, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben, 1. Petrusbrief. Und es ist nun interessant hier, was er über sich selber sagt. Es gibt Parallelen zum 1. Petrusbrief, es gibt aber auch einen Unterschied. Und zuerst sagt er hier etwas, was wir im 1. Petrusbrief nicht finden. Am Ende seines Lebens schreibt nun Petrus über sich selber und er sagt, Simon Petrus, und was ist er zuerst? Was ist das nächste Wort, was wir hier finden? Schaut mal in euren Text. Er ist Knecht. Hinter diesem Wort Knecht steckt das griechische Wort doulos. Und es meint, das Wort Knecht ist für uns heute nicht so vielsagend, aber das Wort doulos war eigentlich sehr vielsagend. Und das Wort doulos spricht von einem Sklaven, von einem Leibeigenen, der weiß, er gehört nicht mehr sich selber. Das ist, wie Petrus sich hier identifiziert. Sein ganzes Leben gehört nicht mehr sich selber, sondern es gehört Jesus Christus. Und für sich genommen könnten wir eigentlich hier schon aufhören und eigentlich nur eine Predigt über diese 2, 3 Worte machen. Weil das ist schon gewaltig genug, um zu sehen. Das ist schon eine eigene Predigt wert. Dieser Wachstumsprozess in diesem Mann ist gewaltig gewesen. Nachdem Petrus, ihr könnt euch noch daran erinnern, er hat Jesus 3-mal verleugnet und danach ist er zu seiner Arbeit zurückgegangen, die er früher gemacht hatte. Er war Fischer, er hatte wahrscheinlich alles in die Ecke geworfen, dieses ganze Nachfolgen von Jesus. Er hatte es verbockt, jetzt gehe ich zurück zum Fischen und alle sind wie so Entchen hinter ihm hergelaufen und haben das auch gemacht. Aber Jesus hat ihn nicht alleine gelassen. Ihr kennt diese Geschichte noch, ja? Jesus findet ihn dann am Strand, er hat Frühstück für ihn bereitet und er stellt ihn dort wieder her. Und er holt ihn zu sich und fragt ihn 3-mal für die Zahl, die er ihn verleugnet hat, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich? Und jedes Mal antwortet Petrus, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Am Ende von dieser Wiederherstellung sagte Jesus etwas über das Ende von Petrus aus, indem er auch einen Charakterzug von Petrus nennt, der für uns heute für den Verständnis von dem Brief auch wichtig ist. Hört kurz zu, in Johannes 17, Vers 18 sagt Jesus zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich begürten und führen, wohin du nicht willst. Und das war Petrus früher. Petrus war früher ein Mann wie ein wilder Esel. Es war ein Mann, der eigensinnig war, der seine eigenen Wege ging, der von sich selbst ziemlich überzeugt war, der stur war und der unglaublich schwer bis unmöglich zu leiten war. Aber jetzt? Jetzt am Ende seines Lebens, wie nennt er sich? Er nennt sich Doulos. Er nennt sich Knecht, Leibeigener. Nicht mehr der Mann, der wilde Esel, der einfach nur seine eigene Wege geht, sondern jemand, der bereit ist, alle Wege zu gehen, die Jesus für ihn hat. Und dieser Weg, sagt Jesus in Johannes 17 schon, der endet mit einem Weg, den er eigentlich nicht haben möchte, nämlich einer Kreuzigung. In Vers 19 von Johannes 17, hört nochmal zu, sagt Jesus weiter, dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und was tat Petrus? Er folgte ihm nach. Die Kirchengeschichte spricht davon, dass Petrus sich kopfüber kreuzigen ließ. Wieso kopfüber? Weil er davon überzeugt war, dass er es nicht wert war, auf die gleiche Art und Weise gekreuzigt zu werden wie sein Herr. Was für ein Sinneswandel. Ja, darüber könnte man eine ganze eigene Predigt eigentlich halten. Aber die Tatsache hier, dass Petrus nun sich als Doulos, als Sklave sieht, ist eine unglaubliche Ermutigung, auf die wir noch ganz kurz eingehen wollen, für jeden Einzelnen von uns. Weil wir alle sind auf eine Art und Weise daran gewöhnt gewesen, unsere eigene Herren zu sein und unsere eigene Wege zu gehen, nicht wahr? Keiner von uns hier ist als Sklave Christi geboren. Wer? Nein. Wäre jetzt nicht gut, Hände zu sehen. Wir alle liebten unsere eigenen Wege. Wir alle sind in die Welt gekommen, um unser eigenes Königreich zu bauen und alles das zu machen, was uns ins Zentrum stellt und uns Freude bringt. Wir waren störrisch, wir waren bockig, wir waren eigensinnig und selbstverliebt. Und auch wenn wir jetzt errettet sind, wenn du wirklich im Glauben bist, dann hat Gott dir ein neues Herz gegeben und er hat dich neu gemacht und er ändert dich täglich in sein Ebenbild. Aber immer noch bleibt doch ein bisschen von diesem Rest über. Ein bisschen von dieser sündhaften Rebellion, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und das Ermutigende ist nun hier an dem Beispiel von Petrus, dass er sich nun hier als Knecht und als Leibeigener Christi sieht, dass Gott dich eben nicht in dieser Sünde lässt. Gott lässt Menschen nicht einfach ihre eigenen Wege gehen. Er schleift Menschen, er verändert sie und zwar so radikal, dass sie irgendwann mal vor dem Herrn stehen können und sagen können, hier bin ich bin dein Sklave. Bei Petrus hat es ein Weilchen gedauert und das ist im letzten Brief, finden wir zuerst diesen Titel. Ja, im ersten Petrusbrief noch nicht und sicherlich war das alles Teil von seinem Wachstumsprozess. Aber das ist richtig ermutigend. Es ist richtig ermutigend für jeden von uns. Gott lässt uns nicht eigensinnig in dieser Sünde, die Rebellion am Ende ist, sondern er möchte, dass wir uns verändern in sein Ebenbild und wirklich Sklaven von Jesus werden. Schau euch den Vers 1 nochmal an. Er nennt sich nicht nur Sklave, sondern er nennt sich auch Apostel. Das hat er schon im ersten Petrusbrief klar gemacht. Er ist ein Apostel. Und er sagt diesen Titel oder nennt sich diesen Titel, weil das für den Fortlauf in diesem restlichen Brief auch sehr wichtig ist. Es sagt etwas über seine Autorität aus. Er sagt am Ende, ich habe wirklich Autorität, in euer Leben hineinzusprechen. Ich habe Autorität über andere, die wir auch noch kennenlernen werden. Gut, wo schrieb Paulus, jetzt habe ich es auch schon mal gesagt, ja. Wo schrieb Petrus diesen Brief? In der Vorbereitung hätte ich ständig an Nick gedacht. Und ich habe immer Petrus geschrieben, jetzt habe ich Paulus gesagt. Okay, wo schrieb Petrus diesen Brief? Wir wissen, dass der erste Petrusbrief in Rom geschrieben wurde, oder höchstwahrscheinlich. Und zwar in 1. Petrus 5, Vers 13 lesen wir davon, dass er Grüße aus Babylon verschickt. Nun, das war nicht das Babylon, diese Stadt Babylon, sondern Babylon war für die frühen Gläubige der Deckname für Rom. Und so wissen wir, dass der erste Petrusbrief nun eben aus Rom geschrieben ist. Und wir wissen, dass wir aus der Kirchengeschichte heraus, dass Petrus nach dem Schreiben von diesem Brief direkt danach auch hingerichtet und gekreuzigt wurde und dass er in Rom gekreuzigt wurde. Und so somit können wir zusammenlegen und sagen, es ist höchstwahrscheinlich, dass er auch in Rom diesen Brief geschrieben hat. Aber an wen hat denn Petrus hier diesen Brief geschrieben? Schaut euch Vers 1 nochmal an, den Rest von dem Vers, was wir uns noch nicht angeschaut hatten. Und er schrieb an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Also wen adressiert Petrus hier? Er adressiert Gläubige. Sie haben den gleichen Glauben wie die Apostel. Und er beschreibt diesen Glauben noch ein bisschen weiter. Er nennt ihn einen kostbaren Glauben. Kostbar zuerst, weil es das wirklich Kostbarste und Herrlichste ist, was es in diesem Universum gibt. Es gibt nichts Wertvolleres, nichts Hoffnungsvolleres, als an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus zu glauben. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Es ist kostbar. Es ist für dich auch kostbar. Es sollte auf jeden Fall das sein. Es ist kostbar. Es ist unschätzbar wertvoll. Aber es ist nicht nur kostbar, sondern es ist auch speziell. Schau euch den Vers nochmal an. Es ist ein Glauben, den wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Es ist speziell, weil es nicht nur Glauben um des Glaubens willen ist, Glauben an irgendetwas, sondern es ist Glauben an etwas ganz Konkretes, nämlich, dass Jesus vollkommener Retter und vollkommener Gott ist. Er ist Gott und Retter. Also dieser kostbare Glaube, den Petrus mit diesem Gläubigen teilt, ist auch noch sehr speziell. Das ist der apostolische Glaube. Das ist der Glaube, den die Apostel hatten. Das ist wirklich wahrer, rettender Glaube. Das ist der einzige Glaube, der uns von Sünden erlösen kann und uns ewiges Leben im ewigen Licht geben kann. Und Petrus betont das hier nochmal, weil es in der Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Petrusbrief ganz viele falsche Evangeliumsbotschaften gab. Ganz viele Botschaften, die gesagt haben, auch ich bin das Evangelium, aber die am Ende Jesus verneinten. Und er wird dann später in Kapitel 2 nochmal darauf eingehen und wir werden darüber gleich noch hören. Schlag mal kurz Kapitel 3 auf, Kapitel 3, Vers 1. Hier werden wir noch was weiteres über die Empfänger erfahren. Ein bisschen mehr Detail, wer sie genau sind, weil in Vers 1 ist es etwas ungenau und unspezifisch, wer diese Menschen sind, an die Petrus jetzt schreibt. Aber in Kapitel 3, Vers 1 finden wir doch etwas Genaueres. Dort schreibt er: Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich an euch schreibe, um durch Erinnerung eure laute Gesinnung aufzuwecken. Nun, es ist der zweite Brief. Welcher ist der erste Brief? Es ist der Brief vorher, den wir hatten. Und an wen war der gerichtet? Hört noch mal kurz zu. 1. Petrus 1, Vers 1. An die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Und er nennt sie hier in 2. Petrus 3, Vers 1, er nennt sie Geliebte. Das sind die Gläubigen in Kleinasien. Das ist eine Gruppe von Menschen, an der er offensichtlich sehr eng verbunden ist. Er nennt sie im 1. Petrusbrief Auserwählte und Verfolgte. Aber nun kommen wir zum Kernstück eigentlich dieses Briefes. Und zwar die Frage, wieso schrieb er denn nun zum zweiten Mal an diese gleichen Menschen? Und das bringt uns zum Inhalt des Briefes. Schaut euch Vers 1 und Vers 2 nochmal an. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, im 1. Petrusbrief waren die Gläubigen, an die er hier schreibt, unter ständiger und starker Verfolgung. Und das ist auch, worauf sich Petrus im 1. Petrusbrief konzentrierte, auf die Ermutigung, in einer feindseligen Welt standhaft im Leid zu bleiben. Das ist im 1. Petrusbrief der Hauptfokus. Hört mal kurz zu. In 1. Petrus 4, 12 bis 14 schreibt er: Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus Willen. Es gibt eine Freude, die übernatürlich ist, die Gott in uns wirkt, trotz aller Umstände, trotz aller Verfolgung, trotz aller Schwierigkeiten in unserem Leben. Und in der Zeit nun zwischen diesen beiden Briefen, zwischen dem 1. Petrusbrief und dem 2., den wir jetzt anfangen, ist das Leben dieser Gläubigen nicht einfacher geworden. Im Gegenteil, die Christenverfolgung unter Nero, die unter Nero entstand, die war auf Hochtouren aufgelaufen. Und nun schreibt hier Petrus an diese Gläubigen, weil er am Ende seines Lebens noch etwas anderes sah. Er sah eine weitere Gefahr auf diese Gläubigen zukommen. Nicht nur die Verfolgung von außen, sondern eine Verfolgung von innen. Es werden Angriffe aus ihrer eigenen Reihe kommen. Und diese Angriffe werden durch Irrlehrer kommen. Und das ist, was Petrus hier über fast zwei Kapitel in diesem Thema widmet. Schau ich mal Kapitel 2, Vers 1 und 2 an. In Kapitel 2 fängt er an mit der Beschreibung von diesen Irrlehrern, wer sie sind und was sie sagen. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Habt ihr gehört? Hier warnt Petrus eindrücklich vor dem Kommen, vor dieser Gefahr. Und woher werden diese Menschen kommen? Schau ich den Vers nochmal an. Sie werden unter euch sein. Die werden nicht von außerhalb kommen, sondern die werden aus ihren eigenen Reihen aufstehen. Und diese Gefahr ist nicht nur einfach eine hypothetische, theoretische Gefahr, sondern sie ist real und sehr groß. Schaut euch den Vers nochmal an. Er sagt, dass viele den verderblichen Weg dieser Irrlehrer nachfolgen werden. Viele werden diesen Weg nachfolgen. Jetzt verstehen wir auch, wieso Petrus so dringlich diesen Brief schreibt und so viel Zeit in diesem Brief, in seiner letzten Ansprache, so viel Zeit diesen Irrlehrern widmet. Denn es ist eine tödliche Gefahr, die sehr reell ist, wo sehr viele Menschen nachfolgen werden. Im Besonderen geht er hier in diesem Brief auf zwei Aspekte über diese Irrlehrer ein, nämlich erstens beschreibt er ihr Wesen. Er beschreibt, wer sie sind und wie sie leben. Und zweitens beschreibt er dann den Inhalt, das werden wir uns jetzt beides anschauen. Und er tut das, damit die Menschen, die diesen Brief bekommen haben, genau wissen können, wie ihr Lehrer aussehen, um sie zu vermeiden. Und das ist natürlich auch für uns heute wichtig, denn das hat sich auch heute noch nicht geändert. Es gibt immer noch Irrlehrer, die ihre Lehren innerhalb der Gemeinde, aber heutzutage ist noch ein anderes Medium hinzugekommen. Heute kommt es vielleicht weniger aus den eigenen Reihen, sondern eigentlich mehr durch YouTube. Aber wir finden genügend Irrlehrer auf diesen Plattformen. Das Wesen der Irrlehrer, über die Petrus hier schreibt, beschreibt er besonders in den Versen 10 bis 17. Schaut euch mal den Vers 10 an. Er zeigt sie hier in zwei Arten auf, wer diese Irrlehrer sind. Den ersten finden wir in Vers 10, nämlich, dass sie unrein, fleischlich und respektlos sind. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Und er redet hier hauptsächlich über geistliche Majestäten. Und ein paar Verse später redet er in Vers 12 noch von ihnen, dass sie unvernünftige Tiere sind, von Natur zum Fang um Verderben geboren. Und in der Beschreibung in zwei Verse später, Kapitel 2, Vers 14, sehen wir dann, wie diese Irrlehrer auf die Gemeinde, wie sie die Gemeinde angreifen und wen sie als Ziel haben. Schaut euch mal Vers 14 an. Und das ist wirklich sehr wichtig zu wissen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Keine schöne Beschreibung von Menschen, ja? Habsüchtig. Ehebruch. Ohne aufhören zu sündigen. Und auf wen haben sie es abgesehen? Sie haben es wie die Raubkatzen in der Wildnis auf die Schwächsten und Unbefestigsten in der Gemeinde abgesehen. Und das ist wirklich wichtig zu wissen, weil Petrus geht dann im Rest von seinem Brief später genau auf dieses Thema ein. Nun, das Problem bei diesen Irrlehrern ist, dass sie in ihrem Leben nie wahren Sieg über Sünde erreichen. Wir haben hier gelesen, dass sie geübt sind, dass sie nie aufhören zu sündigen. Die Erwartung von einem wahren Gläubigen ist aber anders. Ein wahrer Gläubiger hört irgendwann mal auf, nicht komplett zu sündigen, das werden wir auf dieser Welt nie schaffen, aber er wird Sieg über Sünde kennen in seinem Leben. Paulus verspricht uns das so viel in Römer 6 zum Beispiel, das ganze Kapitel, aber eigentlich nur aus Vers 11, reicht schon zu lesen, hört kurz zu. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und Paulus schreibt hier in Römer 6 ganz viel darüber, dass wir wirklich der Sünde gestorben sind und deswegen auch so leben können. Die Sünde soll also nicht mehr in wahren Gläubigen herrschen. Aber in diesen falschen Gläubigen, von denen wir hier bei Petrus lesen, aber auch bei Paulus, über eine andere Gruppe von Irrlehrern, die werden ungebrochen in Sünden weiterleben. Die werden keinen wahren Kampf gegen Sünde kennen, sondern sie werden einfach darin weiterleben und ihr Ding weitermachen, ohne dass es sie wirklich stört. Die zweite Art, wie Petrus sie hier beschreibt, finden wir in Versen 17 bis 18, nämlich, dass sie unbeständig und verführerisch sind. Sie sind nicht nur in Sünden ergeben, sondern sie sind auch noch unbeständig und verführerisch. Schaut mal kurz an Vers 17 bis 18, Kapitel 2. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende, fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Ein Mensch, der von Gott errettet wurde und der nun im Heiligen Geist lebt, ist nicht nur jemand, der Sieg über Sünden kennt, sondern ist auch jemand, der weiß, dass Wachstum in Heiligung stattfindet in seinem Leben. Er wird nicht mehr derselbe bleiben. Wir alle können das sehen. Egal wie lang wir jetzt nun schon im Glauben sind, wenn du zurückschaust, bist du nicht mehr dieselbe Person, die du warst, als du angefangen hast im Glauben. Nicht wahr? Wer jetzt den Kopf schüttelt, mit dem können wir später reden. Wir alle wissen, ja, dass das Wachstum stattgefunden hat. Der Wachstum ist manchmal groß, manchmal klein, aber wir sind nicht mehr die gleichen. Wenn der Gläubige im Glauben herangewachsen ist, dann hat es ein spezielles Ziel, was Gott in ihm erreichen möchte, nämlich, dass er erwachsen wird, um selber entscheiden zu können, was richtige Wege sind. Das ist nämlich das Ziel, was wir als Leiter in der Gemeinde haben sollten. Deswegen kommt ihr hier in die Gemeinde, deswegen gibt Gott Leiter in der Gemeinde, damit ihr dieses Ziel erreichen könnt, erwachsen im Glauben zu werden. Hört mal kurz zu, Epheser 4, Vers 11 bis 15 beschreibt das. Und er, Gott, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr unmündig seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das ist Gottes Plan mit dir und mit mir in unserem Leben. Dass wir alle mündig werden, dass wir alle lernen zu wissen und wachsen in der Erkenntnis von Jesus Christus. Und das ist wichtig zu verstehen, weil das ist, auf was Petrus auch gleich noch eingehen wird. Aber diese Irrlehrer, von denen er hier redet, diese Irrlehrer sind Menschen, die weder diese Heiligung kennen, noch sie fördern. Und doch ist es so, dass die Tatsache existiert, dass diese Menschen sehr viele aus dieser Gemeinde mit sich schleppen. Das heißt, sie werden auf eine Art und Weise eine Gottseligkeit haben, ein Leben nach außen hin haben und Worte haben, die so aussehen, als ob sie echt sind, aber eigentlich sind sie nur falsch. Sie verneinen die Kraft von dem, was sie predigen. Und das bringt uns dann zur Botschaft dieser Irrlehrer. Wir haben jetzt ein bisschen gesehen, wer diese Irrlehrer sind. Was reden denn diese Irrlehrer, von denen Petrus hier redet? Das finden wir in den Kapitel 2, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 4 beschrieben. Und es hat letztlich etwas mit ihrem Lebensstil auch zu tun. Und er beschreibt hier diese Botschaft auf dreierlei Arten und Weisen. Erstens sagt er über diese Botschaft in Vers 18a, dass sie stolz und leer ist. Die Botschaft ist stolz und leer. Schaut euch Vers 18 an. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie. Sie werden im Zentrum stehen, diese Irrlehrer. Es wird hauptsächlich um sie gehen. Sie verkaufen ihre Persönlichkeit. Es werden großartige Redner sein, überzeugend und vielleicht sogar ganz locker und irgendwie auch lustig. Aber letztlich ist der Inhalt von ihrer Lehre leer. Nun, die Frage ist, was leer? Leer von was? Leer von Gottesfurcht. Leer von Demut. Leer von Liebe. Leer von Wahrheit. voll von sich selbst, aber leer von all den Dingen, die wirklich wichtig sind für wahre Gläubige, um voranzukommen. Es wird Zuckerwatte sein, die süß schmeckt, anziehend aussieht, aber vollkommen ungesund ist. Die zweite Art und Weise, wie sie das beschreiben, wie er ihre Botschaft beschreibt, ist, dass sie das Fleisch ansprechen. Schaut euch Vers 18 nochmal an. Sie locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste. Ihre Botschaft, die Irrlehrer, von denen Petrus hier redet, sie wird das Fleisch ansprechen. Das heißt, es werden Inhalte sein, die einfach zu verdauen sind und den natürlichen Menschen ganz natürlich zusagen. Schaut euch Vers 19 an. Er beschreibt es noch ein bisschen genauer. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Im Neuen Testament schreibt Paulus auch ganz viel über Irrlehrer. Die Irrlehrer, über die Paulus aber schreibt, sind ein bisschen das Gegenteil von dem, über das, was Petrus hier schreibt. Die Irrlehrer, über die Paulus schreibt, sind Irrlehrer, die durch Gesetz versuchen, das Fleisch zu pflegen. Sie sagen, du musst Gesetze einhalten, du musst alles Mögliche machen, damit du vor Gott wirklich angenommen bist. Das ist Gesetzlichkeit, vor der Paulus warnt. Petrus auf der anderen Seite warnt vor Irrlehrern, die genau das Gegenteil behaupten. Die sagen, Christus hat dich zur Freiheit erkauft. Du kannst leben, tun und machen, was du möchtest. Das ist ihre Botschaft. Es ist ein Leben, das sie propagieren, ein Leben ohne Zurückhaltung, ein Leben ohne Selbstbeherrschung, ein Leben ohne Heiligung, ein Leben, das den Gelüsten und Emotionen deines Herzens einfach nachgeht. Tu, was dich glücklich macht. Folge deinem Herzen. Ein Leben ohne biblische Prinzipien und somit auch letztlich ohne Freude im Herrn. Und das ist eigentlich immer das Problem. Wenn wir nach unseren eigenen Ideen, Emotionen und Gefühlen und Umständen agieren und reagieren, werden wir letztlich nur dem Fleisch dienen. Christliches, geistliches Leben entsteht dann, wenn all diese Dinge genommen werden und dann über das, was Gott offenbart hat, hinübergebracht wird in eine Welt, wo wir uns überlegen, was gefällt denn Gott? Und ich werde mich jetzt danach halten, Gott zu folgen, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Und der Knackpunkt nun dieser Botschaft, weshalb das so funktioniert bei diesen Irrlehrern, ist nun die dritte Art und Weise, wie Petrus ihre Botschaft beschreibt. Und das ist nämlich, dass sie die Wiederkunft von Jesus verneinen. Sie sagen im Endeffekt, du kannst leben, wie du möchtest, weil Gott nicht abrechnen wird. Gott wird nicht wirklich richten. Schaut euch Kapitel 3, Vers 3 bis 4 an. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt doch alles so, wie von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Diese Irrlehrer, von denen Petrus hier redet, die werden sagen, dass alles erlaubt ist und du alles tun kannst, was dir gefällt, weil Christus dich zur Freiheit berufen hat. Und sie werden auch, und wir lesen das in Vers 15 bis 17 in 2. Petrus 3, sie werden sogar die Schriften der Apostel dazu verwenden. Sie werden ganz speziell von Paulus' Schriften reden und von der Freiheit, die wir in Christus haben. Und sie sagen, du kannst einfach tun und lassen, was du möchtest. Aber Petrus macht hier in diesem Brief sehr deutlich, dass all die Einwände dieser Irrlehrer gegen die Lehre der Apostel letztlich vollkommen gewaltige Irrtümer sind. Irrtümer, die zu vermeiden sind. Und das bringt uns dann zum restlichen Inhalt des Briefes. Wir haben jetzt sehr viel Fokus auf die Irrlehrer gesetzt. Jetzt reden wir ein wenig darüber, was Paulus seinen Zuhörern sagt, wie sie sich vorbereiten sollen, ein Gegenmittel gibt gegen diese Irrlehrer. Und das sind die notwendigen Erinnerungen, von denen wir hören werden in dieser Serie. Schaut euch mal Kapitel 3, Vers 1 an. Es ist immer toll, wenn die Autoren von einem Brief uns sagen, wieso sie diesen Brief schreiben. Und Petrus sagt das hier sehr deutlich in Kapitel 3, Vers 1. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Er möchte, dass sie sich an etwas erinnern. Er möchte, dass sie richtig denken, dass sie wach werden, dass sie aufwachen, dass sie ihre Augen nach oben schauen, dass sie alles gut betrachten können. Und dieses Wort Erinnerung kommt mindestens 4 Mal in diesem Brief vor. Und es wird immer im Zusammenhang mit der Erkenntnis von dem Herrn Jesus Christus gesetzt. Und Petrus sagt im Endeffekt, wer in dieser verdrehten und vergänglichen Welt bestehen möchte, wer gegen Irrlehrer und ihre falschen Botschaften bestehen möchte, der muss in der Erkenntnis von Jesus wachsen können. Und das bringt uns dann schnell und letztendlich zu Kapitel 1, wo wir noch gar nicht waren, zum Beginn von diesem Brief. Schaut euch mal Kapitel 1, Vers 3 an. Das ist nämlich genau, mit dem Petrus hier anfängt. Petrus fängt an, um zu zeigen, was das Leben eines echten Christen ausmacht und wie dieser Prozess der Heiligung wirklich stattfinden muss. Er fängt hier in Vers 3 an. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch was? Wie hat er uns alles geschenkt? Ja, wir lesen das manchmal und denken manchmal so, naja, wo ist es denn? Es ist offensichtlich nicht da, ja, weil es ist, mein Wandel ist nicht immer so gottesfürchtig, wie er sein sollte. Aber Petrus sagt hier, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Gott hat uns alles gegeben in der Erkenntnis Jesu Christi. Und wo finden wir sie? Wir finden sie hier. Hier kennen wir Christus. Hier wissen wir, was Gott gesagt hat, wer wir sein sollen. Hier wissen wir über Hoffnung und über ewiges Leben. Hier finden wir diese Botschaft. Und er zeigt dann jetzt in den Versen 3 und 4 von 2. Petrus, wie Gott uns alles geschenkt hat. Gott hat uns Glauben geschenkt, Gott hat uns Errettung geschenkt, Gott hat uns Erkenntnis geschenkt. Und dann kommt noch was weiteres. Es ist alles da, in der Erkenntnis Jesus Christus. Und diese Erkenntnis ist eine spezielle Erkenntnis. Es ist nicht nur der Inhalt dieser Botschaft hier, sondern es ist auch etwas, was Gott uns geschenkt hat, nämlich durch den Heiligen Geist. Es ist eine Erkenntnis, die uns die Augen öffnet, unsere blinden Augen öffnet und unsere tauben Ohren aufmacht zu der Botschaft, die wir hier drin finden. Jeder Ungläubige kann die Bibel lesen. Wir alle haben sie irgendwo mal an einem Punkt gelesen, wo wir ungläubig waren. Und es ist nichts passiert. Aber jetzt, wo wir gläubig geworden sind, wo der Heilige Geist in uns lebt, jetzt wird neues Leben entstehen. Jetzt werden unsere Augen geöffnet. Jetzt werden wir Wahrheiten sehen und erkennen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Das ist die Erkenntnis, die Gott gibt. Aber es ist eine Erkenntnis, und das ist ein sehr wichtiger Punkt von 2. Petrus. Es ist eine Erkenntnis, die nicht nur Gott gibt, sondern es ist eine Erkenntnis, an der du auch beteiligt sein musst. Sie wächst nämlich mit deinem Aufwand. Schau dich Vers 5 an. Vers 5 beginnt hier mit einer sehr wichtigen Aussage, die wir oft vergessen oder einfach überlesen oder nicht wahrhaben wollen. Es ist eine Aussage, die eigentlich den ganzen Unterschied macht in dem Leben eines Christen. Und es vor allem macht es in diesem Kontext den Unterschied, ob du ein schwaches Glied bist in dieser Gruppe, die sozusagen ein Opfer sein kann von Irrlehrern, oder ob du ein standhafter Christ sein kannst. Vers 5 macht den Unterschied. Es ist eine Erinnerung, auf die Petrus immer wieder eingehen wird. Und diese Erinnerung ist folgendermaßen. Es ist eine Erinnerung, die uns daran erinnert, dass wenn wir erkauft und wenn wir errettet und wenn uns Gott alles gegeben hat zum gottesfürchtigen Leben, dann benötigen wir noch etwas anderes. Schaut euch Vers 5 bis 7 an. Dann setzt deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Das sind alles Dinge, die die Irrlehrer nicht hatten. Und das sind alles Dinge, die ein wahrer Gläubiger beständig haben sollte und beständig wachsen muss. Was er hier beschreibt, ist ein Prozess. Es ist nicht etwas, was einmal passiert. Du bist nun errettet worden, dann hast du deiner Tugend, bist du gewachsen, und dann bist du in der Erkenntnis gewachsen und in der Selbstbeherrschung und dann im Ausharren und dann in der Gottesfurcht und dann in der Bruderliebe. Und dann endlich kommst du zu dem Punkt, wo du jetzt endlich lieben kannst. Nein, das ist ein Prozess, den er hier beschreibt. Es ist etwas, was ständig stattfinden muss. Es ist ein stetiges Wachsen in diesen Dingen. Und dieses Wachsen findet nicht alleine durch Gebet statt. Das tut es das auch. Es findet dadurch statt, dass du allen Eifer daran setzt, danach zu leben. Das ist, was Petrus hier deutlich macht. Es ist schön und gut zu wissen, dass Gott alles vermag. Und das brauchen wir, das müssen wir. Und es ist absolut notwendig, dass wir im Gebet sind und Gott bitten, dass er uns verändert. Aber es reicht eben nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht einfach nur, um Veränderungen zu bitten und sich zurückzulegen und zu sagen, nun, Gott, mach jetzt du in meinem Leben. Ich kann nicht. Ich bin ein armer Wicht. Ich bin so ein Sünder. Ach, ich bin so schwach. Das sind wir alles. Und es ist notwendig zu wissen, dass wir das sind. Aber du musst darüber hinwegkommen. Du musst in der Tugend, in der Erkenntnis, in der Selbstbeherrschung, im Ausharren, in der Gottesfurcht, in der Bruderliebe und in der Liebe wachsen. Und das ist, was Petrus hier so wichtig ist. Und es ist ihm so wichtig, dass er später in Vers 8 und Vers 9 nochmal sagt, was passiert, wenn das da ist und was passiert, wenn dieser Wachstum nicht da ist. Schaut euch Vers 8 und Vers 9 an. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, dann lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wieder für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Aber wem dagegen diese Dinge fehlen, wer dieses Wachstum nicht hat, wer dieses beständige Wachsen in diesen Dingen nicht hat, diesen Eifer, den er daran setzt. Und wiederum, das geht darum, dass du etwas damit machst, mit dem, was Gott mit dir gemacht hat. Wenn das nicht da ist, dann bist du blind und kurzsichtig und hast die Reinigung von deinen früheren Sünden vergessen. Und deswegen schreibt Petrus nun kurz danach mehrere Male, dreimal in den Versen 12 bis 15, anfangend mit Vers 12, schaut euch den an. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. An was? An genau diese Dinge. An das, was er gerade gesagt hat. Das ist, was das christliche Leben ausmacht. Das ist, was dich zum beständigen Wachstum bringt. Das ist, was dich festmacht. Das ist, was dich schützt vor jeder Irrlehre. Diese Welt ist nicht nur eine dunkle Welt und auch nicht nur voller Verführer. Sie ist auch vergänglich. Und das ist auch, was Petrus dann am Ende von Kapitel 3 nochmal eingeht. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ich hatte gesagt, das war eine der Schlüsselpositionen von diesen Irrlehrern. Ihre grundlegende Überzeugung war, Gott wird nicht wiederkommen, er wird dich nicht richten, deshalb kannst du leben, wie du möchtest. Und Petrus räumt nun mit diesem Irrsinn auf. Schaut euch Kapitel 3, Vers 7 an. Er ist der Apostel, er ist derjenige, über den Gott redet. Und er sagt, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zu dem Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und dann in Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke werden darauf verbrennen. Er sagt, ich bin der Apostel. Das ist, was passieren wird. Jesus wird wiederkommen, ganz gewiss. Und wenn er mit dem Gericht wiederkommen wird, wenn er wirklich alles aufzehrt und auch alles aufgeschrieben hat, dann fragt er eine ganz wichtige Frage an uns, die wieder zu dem zurückkommt, was wir in Kapitel 1 gelesen haben. Er fragt eine Frage, wie solltest du dann wandeln, wenn das wirklich wahr ist? Wenn das wirklich wahr ist, dass Jesus wiederkommen wird und er könnte sehr bald wiederkommen und wenn er wirklich alles aufgemerkt hat und wenn er dich wirklich vor den Richterstuhl setzt und dich fragt, wie dein Leben war, wie sollte dein Leben denn jetzt aussehen? Schaut euch Vers 11 bis 14 an. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch einen heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Es ist ein Entgegeneilen. Es ist nicht ein Sand in den Kopf stecken und warten, bis der Herr wiederkommt, sondern es ist ein allen Eifer daran zu setzen, um voranzukommen. Er schreibt weiter, wir erwarten aber nach seiner Verheißung, neue Himmel und neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid was? Eifrig. Darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Er macht diesen Punkt immer wieder gleich. Gott hat dich errettet. Gott hat dich neu gemacht. Du hast Ja zu Jesus Christus gesagt, du liebst deinen Herrn, dann wandle auch danach. Wandle danach. Weil das lässt dich in der Erkenntnis Jesu Christi wachsen. Kenne sein Wort, kenne ihn, verbringe viel Zeit daran, an diesen Dingen zu wachsen. Und in der Erkenntnis zu wachsen, bedarf alles das, was er in dem ersten Kapitel gesagt hat. Selbstbeherrschung, Tugenden, das bedarf alles das. Wir können uns nicht einfach fallen lassen und sagen, oh, ich bin ein armer Sünder, ich kann das nicht alles, ich schaffe das nicht. Herr, du musst mir alles geben. Ja, ich mache nichts dafür. Ich bin so schwach. Das ist unsere Faulheit, die redet. Und wenn wir danach wandeln, dann bist du einer der Ersten, die gefressen werden. Weil du nicht stehen bleiben kannst. Du bist das, was wir in Epheser 4 vorher gelesen haben, hin und her geworfen. Von allen Umständen des Lebens, von allen möglichen Lehren. Du kannst keinen Fuß festmachen, du kannst nicht stehen bleiben, weil du die grundlegenden Wahrheiten von Christus vergessen hast und nicht mehr weißt. Das Wissen um Gottes Wiederkunft muss eine ganz konkrete Auswirkung auf dein und mein Leben haben. Und spätestens jetzt würden hier diese Irrlehrer und Spötter gegenüber Petrus sagen, aber das ist doch alles gar nicht wahr. Woher weißt du denn das? Ja, wer bist du denn schon? Petrus geht dann auch in diesem Brief auf diesen Einwand ein. Und er sagt, dass diese Wahrheiten, von denen wir hier reden, die sind nicht klug ersonnene Geschichten, denen wir folgen. Schaut euch Vers 16 von Kapitel 1 an. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner Herrlichkeit gewesen. Und am Ende von diesem Abschnitt, in Vers 20 bis 21, schreibt er noch, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. So gute Verse hier. Wir werden das in eigenen Predigten dann mal abhandeln. Aber das ist wichtig zu wissen, dass hier Petrus nicht nur die AT-Schriften meint, nicht nur die Schriften vom Alten Testament, die damals schon da waren, sondern am Ende von seinem Brief hier im 2. Petrus inkludiert er auch die Schriften von den Aposteln. Und er nennt hier vor allem die Schriften von Paulus als ein Beispiel, dass auch diese durch den Heiligen Geist gewirkt wurden. Schaut euch mal Vers 16 an von Kapitel 3. So wie auch in allen Briefen, wo er, Paulus, von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, ja, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die Irrlehrer das machen, wie auch die übrigen Schriften. Habt ihr gehört, was er hier gemacht hat? Petrus sagt hier, das, was Paulus geschrieben hat, die ganzen Briefe von Paulus, die sind Teil von den Schriften, die sind Teil von der Offenbarung Gottes, wie aus dem Alten Testament. Und somit versteht er schon, dass das, was hier gerade entsteht, die Schriften von Paulus und auch seine eigenen, dass das Gottes Worte sind, durch den Heiligen Geist bewegt und wir danach leben sollten. Und somit hat Petrus alle Einwände, die Irrlehre haben könnten, und ihre Botschaft abgewehrt. Erstens hat er gesagt, die Apostel haben sich das nicht selber ausgedacht. Das ist nicht unsere Deutung. Gott hat uns das gegeben. Und wie kann er das sagen? Wir haben es gesehen in Versen 16 bis 18. Er sagt, wir haben das alles selber gesehen. Wir waren da. Wir können unsere Hand ins Feuer legen und wir werden sogar dafür sterben. Und dann in Vers 19 sagt er noch, die Propheten im Alten Testament haben das, was ich hier sage, schon immer vorhergesagt. Den zweiten Einwand der Irrlehrer, den er hier aufhebt, ist, dass es eine Abrechnung am Ende der Tage geben wird. Das macht er in den Versen 4 bis 9 von Kapitel 2. Er sagt, Gott hat schon immer Ungerechtigkeit abgewehrt. Gott hat es schon immer gemacht. Und er macht es an mehreren Beispielen fest, was wir uns dann anschauen werden, wenn wir dann dahin kommen. Und den dritten Einwand, auf den er hier eingeht und den er abwehrt, ist, dass Jesus wiederkommen wird. Gott wird nicht nur abrechnen, sondern Jesus wird auch wiederkommen. Und er beschreibt es dadurch und sagt, Das ist ja logisch, weil Jesus hat schon immer sehr aktiv an der Schöpfung gearbeitet und eingegriffen. Und deswegen wird der Tag des Herrn, wie versprochen, auch definitiv kommen. Und in diesen ganzen Argumentationen erinnert er seine Empfänger und somit auch dich und mich daran, weil eben nichts erfunden ist und weil es eine Abrechnung geben wird und weil Jesus wiederkommen wird, dass wir eine Pflicht haben, auch heilig zu leben. Nicht nur die Fähigkeit, die Gott uns auch verspricht in 1 Vers 3, Gott hat uns alles gegeben, sondern wir haben auch eine Pflicht. Er hat uns die Pflicht gegeben, weil er uns die Fähigkeit gegeben hat. Und er sagt dann in Vers 14 von Kapitel 3, darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, erwartest du es auch? Erwartest du auch die Wiederkunft Jesu Christi? Erwartest du auch, dass du vor ihm stehen wirst und dein ganzes Leben vor dir ist, vor ihm ist? Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Das ist, was Petrus seinen Geliebten am Ende von seinem Leben für alle Ewigkeit aufschreiben wollte. Etwas, was sie nie vergessen sollten. Das ist, was auf seinem Herzen liegt, dass diese Welt bald vergehen wird. Dass das Leben dieser Welt nicht einfach sein wird, dass es Umstände geben wird, Irrlehre geben wird von innen, dass es Anfechtungen von außen geben wird, aber dass sie bestehen können und dass sie darin bestehen können, dass sie in der Erkenntnis wachsen. Und ich schließe mit den Versen, mit denen Petrus auch schließt, Verse 17 bis 18. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für diese tolle Offenbarung, die wir auch durch Petrus haben. Wir danken dir, Herr, für diesen Brief, den du durch ihn geschrieben hast, Herr. Und wir freuen uns schon darauf, in die Tiefe einzusteigen, in das, was du durch ihn zu sagen hast, Herr. Wir danken dir für die notwendige Erinnerung daran, Herr, dass wir sowohl die Fähigkeit bekommen haben, Herr, als auch den Auftrag, um nach diesen Dingen zu wandeln. Und hilf uns, Herr, dass wir lernen, immer mehr lernen, auf die Erkenntnis zu achten und nicht auf unsere Gefühle und Ideen und Gedanken, die so oft uns ablenken und ableiten von den Dingen, die wirklich wichtig sind, sondern dass wir darüber hinaus immer lernen, auf das Kreuz zu schauen und immer wissen, wie wir dir gefallen können, wie wir wandeln können, Herr, nach deinem Vorbild. Schenk uns bitte diese Gnade, dass wir diesen Mut und diese Energie auch innerlich bekommen, Herr, Selbstbeherrschung in unserem Leben zu bekommen, um mehr zu wachsen in diesen Dingen und mehr von deiner Gnade und mehr von dich zu sehen, damit wir einen größeren Gott sehen und immer kleinere Menschen. Einen größeren Gott, der größer ist als alle Sünde und alle Umstände in dieser Welt. Schenk uns bitte diese Gnade. Amen.